Menschenglück, dein Podcast für Zufriedenheit und Glück mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.
Da sind wir wieder mit Folge 12 unseres Podcasts Menschenglück. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns treu begleitet auf unserem Podcast-Weg, auf unserem Podcast-Abenteuer. Wir haben in der letzten Folge über Räume der Stille gesprochen. Du hast es ein bisschen erzählt, Anke, was du so da alles erlebt hast. Und eine Folge vorher, da hatten wir den Michael zu Gast und der hat ja darüber gesprochen, dass er ziemlich orientierungslos war in seiner Lebenskrise, du ihm dabei geholfen hast, Orientierung zu finden und er für sich einige Methoden kennengelernt hat, die er immer wieder mal anwenden kann, um ja zurück zum Weg zu kommen. Wir haben das mal so Kompass genannt, ne? Der Kompass ist quasi die Methode, okay, wenn ich mal irgendwie vom Weg abkomme oder abgedrängt werde, der Kompass hilft mir wieder zu dem richtigen Weg oder in die richtige Richtung zumindest zu kommen. Mhm. Also Methoden, die man so an der Hand hat. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und Anke, vielleicht kannst du einmal ganz zu Beginn aufzählen einfach nur, was gibt es überhaupt für Methoden und welche sind so die wichtigsten, mit denen du regelmäßig arbeitest?
Oh, es gibt so viele und deshalb mache ich ja auch ständig Weiterbildung. Mhm. Aber in den letzten Jahren, also seit 2012, arbeite ich mit IFS, das System der inneren Familie. Dann habe ich eine Ausbildung in yoga-basierter Traumatherapie gemacht und arbeite auch mit dem inneren Erforschen. Das ist eine Methode, die hat Richard Stiegler entwickelt. So. Mhm. Und das sind so die drei groben Richtungen. Und alles umfassend ist eigentlich so, das Dach davon ist Achtsamkeit. Ja, und das ist so, das kommt bei mir aus dem Yoga, also nicht von Jon Kabat-Zinn, aus diesem MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, sondern bei mir ist es wirklich aus dem Yoga. Und das Bewusstseinsschulung, ja, dass ich Bewusstseinsarbeit mache, das ist schon so das Tragende. Und was eben so besonders ist, ich mache ja nur Einzelcoachings, also ich begleite immer einen einzelnen Menschen und schau sehr genau, was ihn oder sie gerade so bewegt. Mhm. Und daraufhin mix ich dann eigentlich all meinen Methodenkoffer, weil ich wirklich noch viele andere Methoden zur Verfügung habe und variiere das jeweils so, dass diese Person, die mir jetzt dann gerade gegenüber ist, damit vielleicht auch wirklich was anfangen kann. Mhm. Ja? Manche kriegen mega viele Arbeitsblätter, manche kriegen zwei und dann höre ich damit auf und die machen aber trotzdem ihre Prozesse. Ja? Also da ist jeder so ein bisschen anders. In der Regel kriegen die Menschen schon Hausaufgaben und sollen damit sich beschäftigen. Also ausweichen ist ja dann im Einzelbegleiten nicht so möglich, ja? Weil ich die ja immer wieder frage. Und wie ist es gewesen? So, ne? Was hast du gemacht und hast du das geübt und so? Ja? Mhm. Und ich bin wirklich überzeugter Coach. Mhm. Ich bin ja nicht Therapeutin. Ich habe ja keine Heilerlaubnis, ich habe auch keinen HP-Psych gemacht. Ich bin ja Diplompädagogin, habe Psychologie und Soziologie im Nebenfach studiert. Mhm. Und das heißt, ich darf ja nicht heilen. Mhm. Ich darf nicht therapeutisch tätig sein, sondern ich darf beratend tätig sein. Mhm. So, das ist dieser Unterschied. Ja? Und für mich ist Coaching eben, dass ich Menschen wirklich beibringe, durch Methodenkompetenz sich selbst zu regulieren und damit in die Transformation zu kommen. Und sich selbst das zu geben, was sie gebraucht hätten und jetzt eben auch brauchen, damit sie wieder zufrieden und glücklich sind.
Ja, wir gehen gleich mal so ein bisschen genau auf die einzelnen Methoden ein. Ja. Aber vorher habe ich noch die Frage, woher kommen die ganzen Methoden? Also wo hast du die erlernt? Und du hast gerade gesagt, ne, du hast so einen großen Koffer, da ziehst du immer was raus und mixt dann was zusammen. Mhm. Ist das auch dann eine gewisse Art von Ausprobieren? Okay, welche Methode passt jetzt gerade zu dem? Muss man vielleicht auch nochmal nachsteuern und sagen, okay, die passt dann eher nicht. Mhm. Und grundsätzlich, wo kommen die Methoden her? Wo hast du die gelernt? Bücher? Ausbildung?
Ja, ich habe natürlich irre viel gelesen, auch schon während des Studiums, aber auch schon davor habe ich mich ja viel, also ich selber bin ja entwicklungstraumatisiert und habe posttraumatische Belastungsstörungen, so heißt das, PTBS. Und bin dann mit 18,5 nach Berlin gegangen mit zwei Koffern und 300 Mark in der Tasche, habe mich von meiner Familie gelöst und stand da und war auch wieder überfordert, wie in der Kernfamilie eben damals auch. Und habe dann von einer Ärztin gehört, weil ich Lähmungserscheinungen hatte immer wieder. Ich konnte nicht mehr gehen plötzlich. Meine Hüften brachen weg und ich lag da und konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann hat mein damaliger Freund mich so auf seine Arme genommen, hat mich zu dieser Ärztin in Berlin Moabit damals gebracht. Und die hat gesagt, sie brauchen eine Psychotherapie. Und ich, was? Ich bin doch nicht bekloppt. So, ja. Das war meine erste Reaktion. Ja, ich habe das, also gar nicht, das ging für mich gar nicht. Ja. Und dann habe ich eben eine Analyse angefangen, habe gar nichts gelernt. Das war ganz schrecklich, diese 3 Jahre da in der Analyse. Das war, also ich hatte ja so Pech mit meinen Therapeutinnen leider. Und dann kam so eine Gestalttherapeutin, die irgendwie für mich damals 135 Mark die Stunde gekostet hat, wo ich richtig viel malochen musste. Ich hatte ja kein Geld als Schülerin und in der Ausbildung und so. Und dann habe ich immer nachts gekellnert und geputzt und was ich alles so gemacht habe, um diese 135 Mark zu kriegen. Und die hat eigentlich immer das Gleiche mit mir nachgestellt. So eine Autofahrt mit meinem Vater und immer das Gleiche gefragt. Und dann dachte ich auch irgendwann, und ich war ja so naiv, ich wusste ja nicht, was richtig oder falsch ist. Mhm. Ja. Und naja, und diese ganze Erfahrung hat mich letztendlich ja auch dazu geführt, gebracht, dass ich dann gesagt habe, so jetzt studiere ich Psychologie. Und als ich das dann studiert habe, habe ich gemerkt, nee, das geht gar nicht. Das ist so ein Rahmen, das ist gesund, das ist krank. Und ich will die nicht in diesen engen Rahmen pressen, die Menschen. Das will ich nicht. Und dann habe ich ja erst weiter mit Erziehungswissenschaften gemacht. Ja, so. Und dass ich aber irgendwann mal Menschen begleite, hätte ich nie gedacht. Ja, so, das war überhaupt nicht mein Plan. Ich bin ja dann in die Naturwissenschaft gegangen und so. Ne? Mhm. Aber gut, also so. Also dieser Weg, der mich, ich glaube, dass die Menschen, die hierher kommen, eben, du hast ja gefragt, woher kommen die Methoden? Das sind Psychotherapeuten, ja, die Ausbildungen anbieten. Also Richard Swartz ist ein amerikanischer Familientherapeut, der dieses System der inneren Familie entwickelt hat. Das sind Teilpersönlichkeiten. Und der erste, der mit Teilpersönlichkeiten gearbeitet hat, war Freud. Der hat das Über-Ich entwickelt und den kritischen Verstand, also das Ich und das Es, ja, oder Es. Und das sind so, der war der Erste, der damit hantiert hat. Und der Richard Swartz hatte das aber extrem verfeinert. Und der sagt, es gibt so 20, 30 Teilpersönlichkeiten und so Hauptidentifikationen, also Teile, die sehr viel für uns tätig sind in unserem System, das sind so 9 bis 19. Also da hat man jede Menge zu tun, die erstmal kennenzulernen, anzunehmen und mit denen in Kontakt zu treten. Ja, ja, so das ist. Und Richard Stiegler, der ist, kommt aus dem Buddhismus, ist Heilpraktiker und hat sehr, sehr früh, ist der tiefer in die Spiritualität eingetaucht und hat transpersonale Prozessarbeit. So heißt das.
Sperrig, ja.
Was ist denn das für dich, wenn du das hörst?
Transpersonale
Prozessarbeit.
Transpersonale heißt, klingt für mich zwischen Persönlichkeiten. Transpersonal.
Genau, Persona ist die Persönlichkeit, genau, die also, jede Persona heißt Maske, ne, aus dem Griechischen, und du hast halt Persönlichkeitsanteile, die du dann gerade so als Maske so draufsetzt.
Also quasi deine inneren Persönlichkeiten,
ja, genau.
Und nicht zwischen zwei Personen.
Auch.
Und ja, Prozessentwicklung, würde ich jetzt sagen. Also,
genau. Und Transpersonal heißt dann jenseits von diesen Persönlichkeitsanteilen, von der Identifikation, diese Prozesse zu begleiten. Das habe ich da gelernt. Das hat 7 Jahre gedauert, die Ausbildung. Und das war auch für mich ganz wichtig, weil da noch mal ganz viel fein nachheilen konnte in mir. Da der so große Gruppen hatte, also 25 Leute waren es damals, jetzt sind die Gruppen noch größer, glaube ich. Und da habe ich ganz viel positive Erfahrungen mal in Gruppen gemacht, weil davor hatte ich ja auch in der Gestalttherapie so eine Gruppenerfahrung, die war die Hölle. Da musste ich immer die Wut sein und war völlig überfordert damals mit dieser bioenergetischen Ausrichtung. Und dann haben die Therapeutin mich da in die Mitte ja gedrängt, würde ich heutzutage dazu sagen. Und das war für mich so furchtbar, also dieses Betrachtetwerden dabei mit dieser Ohnmacht. Ich konnte ja gar nicht mit meiner Wut in Kontakt kommen, weil ich sofort überflutet war und dissoziiert habe. Also das war schrecklich für mich und dann plötzlich Gruppenerlebnisse zu haben, wo ich mich nicht mehr bedroht fühle, das war mega heilsam. Ja, das war ganz toll, die Ausbildung für mich.
Ja, jetzt kam mir auch gerade so die Frage, wenn du dann Klienten im Coaching hast, wie findest du denn dann die richtige Methode. Also du hörst aktiv zu und dann macht es bei dir Klick, ah, okay, das ist das Muster vielleicht, da könnte das und das zu passen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, so ein bisschen ist das so ein intuitives Vorgehen. Ich bin ja da und spüre ja auch die Person, ich spüre dich ja jetzt auch, ne? So, und dann nehme ich halt wahr, okay, und dann spiegel ich das ja auch zurück und sage, ja, und Yoshi, bist du gerade müde?
So, ne? Bisschen.
Genau, ne, so. Ja. Und dann, ah ja, okay, das darf da sein. Mhm. Und schon ist da wieder ein Raum, ey, die sieht das, die kriegt das mit und das ist gar nicht schlimm, oder wie? Nee, genau. Und das ist ja, aha, okay, also schon ist wieder mehr Raum da für alles, ja. Und das ist, ich kriege ja dann eine Rückmeldung von dir. Ist das so? Ist das nicht so? Wie reagierst du? Ja, nein, ich bin noch nicht müde. Oder so, hätte ja auch sein können, ne? Also, ja,
ich bin offenes Buch. Das erkennt man sofort. Ja, also, aber das finde ich auch nicht schlimm. Das
ja, genau.
Ist mir auch egal, ob ich müde bin oder nicht. Das ist, weil das kann ich gut abschalten, muss ich sagen.
Ja, guck.
Ja. Ich bin im Geist ganz woanders. Also mein Körper gibt vielleicht so langsam auf. Also
aber das weiß
nicht heute,
ich ja
aber
nicht.
Ja. Es gibt ja Situationen, da denkst du bist aber im Kopf dann so klar noch bei der Sache, aber du merkst halt so, okay, der Körper, so langsam fährt er runter, aber der Kopf will noch nicht. Ne? Also manchmal ist es auch problematisch, wenn du schlafen willst und irgendwie bist aber mit den Gedanken ja noch total bei der Sache und der Körper sagt aber eigentlich, nee, ich will schon seit einer Stunde schlafen, jetzt lass mich schlafen.
Aber der lässt dich noch nicht schlafen, nee,
der
Geist.
Ne? Ja, genau. Ich habe noch ein paar Dinge zu klären.
Ja. Apropos Methoden, das ist zum Beispiel auch was. Also jetzt hast du mir jetzt gerade das gesagt und dann hätte ich eine Methode für dich, um das zu verändern. Also ich gehe ja dann auch konkret auf deine Bedürfnisse ein, weil jeder tickt ja anders. Vielleicht gibt es viele Menschen, die abends nicht einschlafen können, weil der Geist nicht zur Ruhe kommt, sicherlich. Aber es ist eben jedes Mal im Gespräch, ergibt sich dann auch oft, ich weiß vorher nicht vor der Sitzung, was ich denen für Hausaufgaben gebe oder ja, sondern das ist eher so ein, aha, okay, und wir haben noch, du hast gerade das und das gesagt oder sie haben gerade das und das gesagt und versuchen Sie doch mal bitte das und das. Was, so, und dann kommt eine Reaktion, wie, das soll ich machen? Nö, habe ich jetzt aber, nee. Oder, aha, okay, ja, boah, ja, das, sie finden wieder so, das, was ich am blödsten finde, das muss ich jetzt wieder machen oder irgendwie so, ja, also oder das, was mir so schwer fällt oder irgendwie sowas und ja, aber da genau darum geht es mir ja. Ich will ja mich entwickeln oder irgendwie so, ja. Und dann kommt, was der Michael auch, finde ich, sehr schön erzählt hat, dieses, er sagte ja, dann wurde ich so genau geschaut, ja, mit meiner Persönlichkeit. Und das ist jetzt eine Methode zum Beispiel bei IFS, das IFS, inneres Familiensystem, da hat jeder Teil hat eine Einflussnahme auf das Individuum, auf uns, ja, und übernimmt eine ganz bestimmte Funktion. Und der Richard Swartz hat gesagt, okay, es gibt drei Bereiche, die werden unterschieden. Es gibt Manager, die sorgen dafür, dass wir Kontrolle halten in unserem System. Also du zum Beispiel hast ja ein Teil, der ist organisiert, sonst wärst du ja nicht pünktlich, wenn wir uns verabreden, der hält sich an Vereinbarungen und so, ja, so. Und der sorgt ja dafür, dass du was erlebst, was macht der für dich, also was ist der Vorteil von diesem Anteil, der gut organisiert ist?
Der gibt mir tatsächlich ein bisschen Ruhe oder Gelassenheit, dass ich zumindest weiß, ich kann mich darauf verlassen, okay, das funktioniert einigermaßen. Ne? Ich weiß, wenn ich irgendwo verabredet bin, dann halte ich mich auch dran.
Genau.
Auf den kann ich mich verlassen. Und das, also Verlässlichkeit gibt mir wiederum Ruhe.
Genau. So. Also hat der eine positive, also der ist positiv besetzt in deinem inneren Familiensystem. Der kann was und der sorgt für Kontrolle und super, ja, ist ein Manager. So. Dann gibt es Teile, die nennt man, also die übernehmen im Grunde genommen so ein bisschen die Organisation der äußeren Welt, diese Manager. So, und dann gibt es Teile, die sind schon ein bisschen schwieriger, das sind die Verbannten, sagt der Richard Swartz zu denen. Das sind die, die unsere kindlichen, verletzlichen Anteile darstellen oder die aus dieser Kindheitserlebniswelt oder auch wenn du ein Trauma erlebst, musst du ja nicht immer Kind sein, ja, die uns geformt haben in dieser Zeit. Und die hat halt, das ist diese klassische innere Kindarbeit in der Psychotherapie. Aber das Geniale ist, dass die tieferen Schichten unserer Seele, die ja oft unbekannt sind, bei IFS sehr genau unterschieden werden. Also da sind wir nicht nur inneres Kind, das verletzt ist, sondern da gibt es zum Beispiel die Ungesehene, die immer übersehen wurde, die sich nie verstanden gefühlt hat, die sich, also es sind Unterscheidungen, ja, so. unsere Wunden sind nicht immer, das kleine innere Kind ist bedürftig und was hätte es gebraucht, sondern was genau braucht dieser verbannte Teil? Das finde ich ganz, ganz toll, diese feinere Unterscheidung. Und dann gibt es, also die sind ja dafür da, ne, um das System sozusagen vor Überlastung zu schützen. Ne? Also ich werde dann halt nicht mehr ständig beschämt. Also dieser Teil trägt die Scham für mich und ich nehme dann lieber einen Manager, der managt dann die äußere Welt und sorgt dafür, dass keiner mitkriegt, dass ich mich vielleicht gerade beschämt fühle. Mhm. So, ja. Und dann gibt es Feuerbekämpfer. Das sind die sagen, boah, ich werde jetzt aktiv, ich muss jetzt richtig was tun, weil der verletzte Anteil, der Verbannte, könnte jetzt aktiver werden, denn den spüre ich gerade so ein bisschen. Gefahr, also Feuer löschen, ja, und jetzt muss ich richtig Gas geben. Und das sind Teile, die können wir ganz schlecht regulieren. Das sind so Anteile, die uns die reagieren blitzschnell, ja. Und die können auch zu so einer Dissoziation führen, also dass wir uns abspalten von uns selbst. Das sind so krasse Leute, ja. Also Feuerbekämpfer sind, die können uns abkoppeln von unserem Körper, von unserem Geist und so. Die haben schon richtig Macht. Mhm. Und die don't fight with the firefighters, sagte Richard Swartz, ne? Also echt, lass dich nicht auf die ein, sondern versuche, die zu verstehen. Versuche, warum bist du gerade, was befürchtest du, könnte passieren, wenn du das jetzt nicht für mich tust? Mhm. Das ist so eine Schlüsselfrage. Und dann, und das ist das Geniale, finde ich, bei IFS, und deshalb ist es auch für mich auch eine spirituelle Therapie, gibt es das Selbst. Mhm. Der Richard Swartz ist Familientherapeut, hat viel geforscht, hat viel gearbeitet und hat festgestellt, warum heilen manche und warum heilen manche nicht? Und der hat gesagt, ja, wenn es dieses Selbst gibt, das auf diese Teile guckt und mit denen wohlwollend umgeht und sagt, ich verstehe dich. Oh, danke, dass du das für mich tust. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist gerade zu viel für mich. Nimm mal ein bisschen mehr Abstand von mir, sonst werde ich überflutet von deinen starken Gefühlen und kann mich nicht mehr selbst regulieren. Ja? Mhm. Und das ist die Schlüsselfunktion, ja, bei dieser Arbeit. Und er sagt, 30% selbst sollte da sein, damit man überhaupt diese Arbeit machen kann mit diesen Persönlichkeitsanteilen. Mhm. Ja? Und dann lernt man eben sich selbst so genau kennenzulernen, was triggert den Teil? Das ist doch der Teil, Mensch, das ist doch meine Perfektionistin. Die ist wieder ganz weit vorne gerade. Boah, ey, warum hat die eigentlich so einen Stress gerade, ne? Mhm. Die ist dadurch getriggert worden und die will mich vor Scham beschützen oder vor was auch immer, ja? Also so, und das ist eben die Arbeit. Und dann werden die Menschen einfach wieder stabiler, wenn sie diese Anteile kennengelernt haben, etwas beruhigt sich in ihnen, weil sie sich verstehen. Hm. Das ist genial, finde ich.
Ja, stimmt, diese Beruhigung. Ne?
Du hast diese Gewissheit, das ist ein Teil von mir, das bin nicht ich in Gänze. Mhm. Ja, der wütende Anteil übernimmt eine bestimmte Funktion, weil er was schützen will für mich. Aber ich bin nicht komplett die Wut. Ja? Und wenn man das hinkriegt, ja, mega.
Genau, das ist aber, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? Weil du in der Situation, je nachdem, das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum derjenige dann in dir wütend wird. Mhm. Und das dann zu kontrollieren, ich glaube, das ist nicht von jetzt auf gleich mal eben machbar, wenn man sich nicht darüber bewusst ist.
Ja, ne? Genau. Mhm. Und das auch zu erkennen und zu unterscheiden und so, das ist jetzt gar nicht so wichtig, ob das ein Manager ist, ein Feuerbekämpfer oder ein Verbannter, sondern wichtiger ist, was empfinde ich gerade für diesen Teil? Mhm. Ja, und wenn du sagst, wenn ich dich jetzt mal frage, okay, welcher Teil in dir, welchen findest du richtig blöd, wo du sagst, den habe ich echt nicht gerne, das ist so ein Teil, den brauche ich nicht wirklich.
Ja, da müsste ich echt überlegen, das weiß ich nicht. Also bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, auch eher so die Akzeptanz für jeden dieser drei. Ne? Also, schön. Ich glaube, dieser Feuerwehrmann, der kommt selten in mir durch. Mhm. Eher vielleicht so dieser Manager, okay, hab mal so einen groben Blick auf alles, ne, und block mal ein bisschen was weg, wenn sein muss, ne, sondern konzentriere dich einfach auf deine Arbeit. Das ist mehr so das, was in mir ist. Aber ich bin auch generell eher so ein ruhiger Typ, was das angeht. Also ich akzeptiere mich so, wie ich bin, und die Schwächen, Darüber lache ich dann manchmal auch einfach.
Ah, also es gut, ist, das ist auch eine gute Möglichkeit, Humor für sich selbst zu haben.
Ja, ne? Weil ich mich selbst aber auch jetzt vielleicht nicht so wichtig nehme, weil ich mir denke, okay, ich bin halt hier. Also mein Sinn ist es, glaube ich, Spaß zu haben, egal was ich tue. Ne? Also es muss mir Spaß machen, weil dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt. Und deswegen, Gesundheit ist natürlich ein ganz großes Thema, aber solange das gegeben ist, Gesundheit und einigermaßen Spaß, kommt diese Wut kaum auf.
Ja, das ist, da bist du aber auch gesegnet, weil du da vielleicht einfach nicht so, ich bin ja wirklich krank gewesen, ja, mit dieser Posttrauma, mit den PTBS-Störungen und so. Mhm. Und viele haben ja eine Entwicklungstrauma, ohne das zu wissen. Ja, so. Und
vielleicht das kommt ist, das in mir auch einfach nicht durch, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, ob, also ich hatte nichts diagnostiziert oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob ich irgendwas habe, aber Stand jetzt kann ich nur halt sagen, so da. Es kommt selten Wut hoch, selten ein Feuerlöscher. Klar, in mir manchmal brodelt es dann auch, aber das kann ich irgendwie doch immer zurückhalten, weil ich dann denke, okay, lass es jetzt einfach wirken.
Ja, und das ist ja Selbstregulation. Ja. Weißt du, du kannst halt in dir verankert bleiben, ohne dass die Wut dich so total wegschießt, ja, so und besetzt. Das sind Teile, die uns dann komplett besetzen und wir identifizieren uns hundertprozentig damit und wir spüren das oft gar nicht mehr, dass wir damit, also wir sind dann natürlich wütend und sind da hinterher, schämen wir uns vielleicht, dass wir da so ausgerastet sind oder irgendwie sowas, aber in dem Moment können wir uns nicht regulieren und bei dir gibt es genügend Selbstqualität, um wahrzunehmen, dass diese Wut jetzt vielleicht nicht der schlauste Weg wäre, vielleicht hast du einen Moment Wut oder so, aber du würdest nicht mehr so damit verschmelzen. Das ist halt das die große Kunst, ja. Und das ist auch die Idee dieser Arbeit. Und die geht halt wunderbar damit einher. Ich habe ja diese transpersonale Prozessarbeit, das nennt man inneres Erforschen, die 7 Jahre Ausbildung gemacht. Und da hat der ein anderes Modell, der sagt halt, okay, es gibt in der Mitte, der nennt das Essenz, das ist mir so ein bisschen esoterisch, ich nenne das lieber Sein oder Selbst, das finde ich besser. Und dann gibt es da diese essentiellen Qualitäten. Das ist, also bei Richard Swartz gibt es auch Selbstqualitäten, sowas wie Verbundenheit oder Interesse, Neugier, Mitgefühl, ja, so Stabilität, so, ja, und also innere Stabilität. Und das ist so, das ist sehr ähnlich. Und der hat aber, der Richard Stiegler, der hat eben so einen Schwerpunkt auch auf die Lochgefühle, so nennt er das, gelegt. Weil wir oft gar nicht sagen können, wie fühlst du dich denn gerade, Yoshi? Boah, ja, nicht so gut. Oder, boah, heute nicht gut. Oder, und mehr wissen wir. Also wir können nicht sagen, ich fühle mich gerade ohnmächtig, ich fühle mich gerade unsicher, ich fühle mich gerade angespannt. Also das müssen wir ja erstmal lernen. Das hat uns ja keiner beigebracht, das so fein zu unterscheiden.
Stimmt, ja?
Also wie drückst du aus, wie es dir geht?
Kannst meistens, wenn ich keine Zeit habe, sage ich, mir geht's gut. Wenn mich jemand fragt, wie es dir wirklich geht.
Genau.
Also tatsächlich geht's mir ja in den meisten Fällen auch gut, im Sinne von, alles ist in Ordnung, alles läuft nach Plan oder was auch immer. Ne? Manchmal geht's mir auch richtig gut, wenn was toll läuft. Aha. Manchmal geht's mir nicht so gut, aber dann oft weiß ich auch, woran es liegt. Also gerade wenn es selten in Anführungsstrichen ist, dann hat es ja meistens einen Auslöser.
Ja, und wenn du jetzt sagst, mir geht's nicht so gut, sagst du halt, mir geht's nicht so gut. Aber du sagst halt nicht, dann bin ich erschöpft, dann bin ich ohnmächtig, dann bin ich, fühle ich mich ungesehen, dann fühle ich mich unverstanden. Also, und das ist halt diese feinere Unterscheidung in der Wahrnehmung. Das ist wieder Achtsamkeit. Ja?
Ja. Ich glaube, oft fühle ich mich, also wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist es meistens mit Überforderung verbunden. Aha. Entweder sehr viel zu tun, sehr viele Gedanken, weil, weiß nicht, irgendein Streit oder so oder irgendwas, was mir auf der Seele liegt, womit ich aber nicht selber klarkomme. Also es ist, glaube ich, bei mir Überforderung. Das habe ich zumindest ein paar Mal festgestellt. Ich weiß, okay, jetzt ist gut. Jetzt, ich kann nicht mehr mit, ich kann mich nicht auf das Schöne konzentrieren, weil so viel gerade zu tun ist, was ich abarbeiten muss, weil vielleicht Druck da ist.
Ja.
Also das ist bei mir so ein tatsächlicher Trigger, dass ich merke, okay, dann geht es mir auch nicht gut. Zumindest geistig. Also körperlich, der macht mit, der Körper.
Genau, aber, der funktioniert ja lange. Ne? Der Körper macht lange mit.
Genau, aber das ist dann so ein Ding.
So, und dann sagt Richard Stiegler, okay, und dann geh doch nochmal. Also wenn man das alles sortiert hat und dann geht es eben darum, die Seelenbewegung wahrzunehmen. Was macht das eigentlich innerlich mit dir?
Ja, ich merke, ich bin gereizter und nicht so, ich mache nicht den happy Eindruck, den ich sonst mache. Ne? Also mir fällt es dann schwer zu lachen, Witze selbst zu machen. Also das kriege ich dann nicht hin.
Ja. Also es ist, dann bist du aber schon sehr authentisch. Viele spielen ja dann weiter ihre funktionalen Rollen und tun so, als wenn alles okay ist, aber versuchen das zu überdecken und das Gegenüber merkt es ja trotzdem.
Manchmal versuche ich das aber auch.
Ja, also klar, das machen wir ja Umfeld. Immer wieder. Ja, ne? Aber eben je bewusster du wirst, desto weniger brauchst du das auch. Warum solltest du das auch verdecken?
Ne? Weil aber, ist ja weißt du, warum ich das verdecken möchte? Weil ich andere nicht mit reinziehen will.
Genau, du willst nicht, dass sie das so tief mitkriegen oder die da...
Dass sie sich jetzt in Anführungsstrichen keine Sorgen machen müssen oder sich nicht auch damit beschäftigen müssen. Oh Mann, dem Joschi geht es heute nicht gut. Oh, was kann ich denn da machen? Also so, das ist immer mein Gefühl. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so. Weil es ist ja ganz normal, dass man auch mal einen Tag hat, wo es einem vielleicht nicht so gut geht. Aber das ist immer so mein Gedanke. Dann.
Dass du andere nicht belasten möchtest mit deinen Problemen.
Zumindest, sag ich mal jetzt im Arbeitsumfeld oder so. Ja. Ne? Das ist dann für mich nicht wichtig, dass die sich um mein Privatleben gerade kümmern. Ne? Das ist zwar schön, dass sie nachfragen, aber das ist nicht deren Sorge, sondern das kann ich dann mit anderen vielleicht wieder. Und da versuche ich dann eher, okay, ich mache jetzt meine Arbeit und nach Feierabend dann denke ich nochmal nach und spreche vielleicht mit ein paar Leuten drüber.
Ja, das aber das ist ja schon weit. Das ist ja schon richtig groß. Viele haben ja gar keinen, mit dem sie sprechen können darüber. Ja? Weil sie eben die Frau schützen, die Kinder schützen, die was weiß wen auch immer schützen und das eben nicht zum Ausdruck bringen können, wie es ihnen wirklich innerlich geht. So, und dann geht es eben um diese Seelenbewegung, diese inneren Bewegung und die dann auch noch bewusster wahrzunehmen, das ist sehr ungewohnt. Das nicht zu bewerten, was wir innerlich spüren, sondern erstmal dem Raum zu geben und nicht überflutet zu werden. Das großes Kino. Und wenn du zum Beispiel ganz deiner Ohnmacht mal Raum gibst in dir, das ist ganz schön spooky erstmal. Du fällst, also du löst dich ja dann und löst dich halt, ja, wenn du ohnmächtig dich fühlst und dem dich hingibst, da fällst du wie so in so einen Kanal. Ich habe das einmal geübt, da war das so ein schwarzer Kanal, in dem ich mit dem Rücken so da reingefallen bin und dachte, ich bin total haltlos. Ja, ich habe dieser Haltlosigkeit zugestimmt. Das war echt schon ganz schön komisch. Und dann bin ich ja völlig orientierungslos gewesen. Ich wusste ja nicht, wo es hingeht, wo es ein Ende. Ich wusste das ja nicht. Und das war wirklich ein wichtiges Erlebnis, dem zuzustimmen und dann zu erleben, wohin falle ich eigentlich? Ins Sein. Ins Selbst.
Die Akzeptanz sozusagen der Ohnmacht.
Genau.
Das kenne ich. Also wenn man weiß, man kann nichts ändern. Ja, genau. Also man ist weder dafür schuld oder daran schuld, noch kann man was dafür, noch kann man was auch ändern, sondern... Genau.
Ich bin so hilflos und ich stimme dieser Hilflosigkeit wirklich einmal zu. Das heißt ja am Ende, wenn ich dann wieder den Prozess durch habe, heißt das gar nicht unbedingt, dass ich am Ende gar nichts tun kann, sondern weil ich einfach mal gereinigt bin innerlich und geweint habe oder meiner Hilflosigkeit zugestimmt habe, jetzt geht es mir besser. Und das ist dieser Shift, dieser Seelenshift. Und dann kann es eben sein, dass ich wirklich so in diesen inneren, weiten Raum sinke, wo ich merke, so jetzt ist hier alles erstmal so, wie es gerade ist, okay. Ich brauche gerade keine Lösung, ja. Ich brauche gerade nicht Hero spielen oder so, ja. So, das ist auch ganz schön, diese Arbeit damit einzubringen.
Also das ist im Prinzip das innere Erforschen.
Ja, das ist inneres Erforschen. Und dann gibt es eben das dritte noch, yoga-basierte Traumatherapie. Das sind sehr spezielle Atemtechniken aus dem Yoga.
Also körperlich tatsächlich. Also da geht es nicht um Worte zwingt nur, sondern wirklich auch um
Körper. Der Lehrer, der Dietmar Mitzinger, der das entwickelt hat, der sagt immer, im Grunde genommen bräuchten wir in der yoga-basierten Traumatherapie nichts wissen von der Vergangenheit der Leute, weil wir arbeiten absolut in der Gegenwart. Denn das ist, der ist Neurowissenschaftler und Yogalehrer und der hat halt, der forscht auch an der Uni Essen dazu schon lange und der hat eben diese Entwicklung, also der ist neurowissenschaftlich ausgerichtet, das ist sehr wissenschaftlich. Ja? Und dann wird eben praktiziert und dann wird geguckt, wie ist jetzt die Reaktion? Jetzt. Es geht immer nur um die Gegenwart. Und dann wird reguliert. Mit diesen Methoden. Und dann wieder, wie ist jetzt? Also eigentlich interessiert den 0,0 oder diese Methode ist darauf ausgerichtet, nur gegenwärtig zu arbeiten. Da bräuchte ich gar nichts von der Geschichte dieser Menschen hören. Aber meine Erfahrung mit den Klienten ist, das ist nicht so einfach, weil erstmal möchte ja der Mensch auch Vertrauen aufbauen zu mir und seine Geschichte erzählen und gehört werden, ja, und sich verstanden fühlen. Und dann öffnen sich ja die Seelen und so weiter. Und das ist ja die Regel, ja. Aber im Grunde genommen bei der yoga-basierten Traumatherapie arbeitest du gegenwärtig und das ist auch mein Ansatz, denn Bewusstseinsarbeit ist ja so, dass du ankommst im Jetzt und sagst, okay, das war meine Vergangenheit, jetzt möchte ich aber mich anders ausrichten und wie kann ich das jetzt üben? Und damit kreierst du ja eine neue Zukunft. Das heißt, meine Arbeit ist immer gegenwartsbezogen, das ist schon so. Ja. Also ich mache schon auch einen Rückblick, aber ich mache nicht klassische Psychotherapie und gucke mir Stunden über Stunden über Stunden über Stunden die Vergangenheit an, sondern da wird dann vielleicht über die Eltern gearbeitet oder mit diesen Mustern aus den Prägungen heraus gearbeitet, aus den Prägungen über die Eltern gearbeitet, aber nicht, das ist nicht der Hauptteil. Meistens geht es ja dann darum, das zu verstehen und zu integrieren und dann zu sagen, und wie will ich denn jetzt sein? Das ist ja die spannende Frage.
Ja, dieses gegenwärtige Ich besteht aber natürlich auch irgendwie aus den, aus den Bausätzen der Vergangenheit. Ja, ne? Also das ist ja das Ergebnis im Prinzip.
Genau, und wenn du dich verstehst und sagst, ja, das ist ja gar nicht meins, das ist ja das meiner Eltern und das habe ich nie mir bewusst gemacht, dass ich wählen kann, das ist ja das Geniale. Und das ist ja wieder Achtsamkeit. Ich habe das Bewusstsein entwickelt, für mich selbst wahrzunehmen, was ich brauche, was mir gut tut, was für mich stimmig ist. Und das ist genial, finde ich. Ja?
Ja.
Und das ist halt immer, wenn ich sage, okay, was an Achtsamkeit, was ist das eigentlich? Das ist innehalten, erstmal wahrnehmen und dann annehmen. Und der erste Schritt ist ja erstmal innehalten, nicht automatisch weitermachen und nicht wahrnehmen, dass ich gerade wieder identifiziert bin mit irgendwas, sondern zu sagen, nee, stopp jetzt mal, warte mal, wie bin ich gerade da? Das ist schon echt, ja, und das ist eben letztendlich, das wird geschult und immer wieder individuell so nachgetunt, ne? Wo braucht es jetzt noch was im System, was fehlt da gerade noch und wie kann ich das üben? Weil jeder braucht was anderes. Jeder tickt ja total anders und deshalb finde ich meinen Beruf so genial. Ich mache das ja nun wirklich schon richtig, richtig lange, über 20 Jahre und jedes Mal denke ich, oh, echt mega, jeder hat ja so seine Geschichte und oh, ich bin dann immer so berührt, wenn die sich so verändern und sagen, ja, das wäre schön und das würde ich gerne und ja, und jetzt, ne, wie geht das ins Leben zu und die Ressourcen aktivieren und dann das auch wirklich mitzuerleben, wie diese Umgestaltung erfolgreich greift und andere Menschen nachher da sind, ja.
Da lädt so ein Akku auf, ne, ja, im Laufe der Zeit und auf einmal hast du wieder Energie und bist so voll drin und willst auch was lernen und willst dich verändern und so.
Ja,
ne?
Genau, und du kriegst ja immer mehr Kraft dadurch, dass du merkst, dass das wirkt. Die Selbstwirksamkeit wird ja aktiviert und dann denkst du, ey, das lohnt sich wirklich. Ist ja ganz schön anstrengend, diese innere Arbeit, aber wow, guck mal, jetzt weiß ich schon viel besser, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich nehme das schon viel bewusster wahr, meine Gedanken sind nicht mehr so diffus. Also das ist, ja, das ist toll, ne? So innere Arbeit ist echt wertvoll.
Und das kann man mit dir ganz viel machen. Das kann man alles nachlesen. Wir sind schon wieder bei der Zeit.
Ja, okay.
Aber ja, tatsächlich ne, könnt ihr alles auf Ankes Internetseite nachlesen. Und da findet ihr natürlich auch diesen Podcast. Könnt uns da auch schreiben über die E-Mail-Adresse info@fu-om.de und fleißig kommentieren. Das haben wir auch gelernt.
Ja,
ne?
Genau. Kommentare schreiben und uns gerne Sternchen schenken. Genau. Viele.
Sehr schön. Also, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, die ganzen 33 Minuten. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
Danke. Tschüss.
Menschenglück. Dein Podcast für Zufriedenheit und Glück. Mit Anke Rebetje und Joshua Windelschmidt.